Alle Bewegung findet statt in Raum und Zeit. Alles. Wir, die Menschen, das Licht, die Lichter, die wir sehen, alles bewegt sich. Auch der Schall, die Orgel, die Jan Block gerade gespielt hat, die Wellen des Schalls. Ihr könnt mich hören. Als ich ein Kind war, meine Mutter hatte immer Angst vor Gewitter. Da sagte sie, Kavillem, jetzt blitzt es und da musst du zählen. Und dann zähle ich 1, 2, 3. Und dann kam der Donner. Und dann sagte sie, 1 Kilometer, das geht noch. Da hat sich etwas bewegt. Die Schallwellen haben sich bewegt. In unserer Weihnachtsgeschichte bei Lukas, wovon wir gerade nur einen ganz kleinen Auszug gehört haben und heute Nachmittag in dem großen Gottesdienst hier in Lage, wurde die ganze Geschichte noch einmal vorgelesen. Ich werde ein bisschen davon auch erzählen. Sie soll im Mittelpunkt dieser Predigt stehen. Auch in dieser Geschichte bewegt sich etwas in Zeit und Raum. So wie das mit dem Blitz, das Leuchten und dann der darauf folgende Donner. Es bewegt sich etwas. Und die Räume, in denen sich etwas bewegt, die können sich öffnen, aber sie können sich auch schließen. Räume und Zeit. Es begab sich zu der Zeit, so bei letzten Luther so schön, das eine griechische Wort, was das ausdrückt. Es begab sich zu der Zeit, da ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, wie harmlos es heißt, sich in Steuerlisten einträgt, steht da richtig. Es war die Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war. Wer nicht weiß, wer Quirinius ist, und wer soll das schon wissen? Wir hören das immer in der Weihnachtsgeschichte, so ein schwer auszusprechender Name. Quirinius. Aber damals, ein paar Generationen noch danach, vielleicht 70, 80, 100 Jahre, da haben die Menschen aus Juda, Judäa und der ganzen Umgebung immer noch mit Schrecken an den gedacht, an diesen Quirinius und den Augustus. Und diese Steuereintreiber, überlegt mal, was das bedeutet. Bedeutet hatte für die armen Leute in diesem riesen römischen Reich, das diktatorisch gelenkt wurde von einem Kaiser, der sich selbst als Gott verherrlichen ließ, der Gott Augustus. Und die jüdischen Menschen, sie glaubten so wie wir an einen unsichtbaren Gott. An den Gott, der in dem kleinen jüdischen Kind sich dann auch wieder offenbart hat. Und sie sollten jetzt Steuern bezahlen für diesen römischen Scheingott und auf diesen Münzen drauf das Bild von dem. Es gab viel Unruhe in Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem. Damals sagten einige Priester, wir werden versklavt. Wir werden neu versklavt. Es gab viel Unruhe. So viel Unruhe, dass bei Antritt von Quirinius als Statthalter von Syrien, der Kaiser Augustus, Herodes entmachtete, genauer gesagt seinen Sohn, der eigentlich über Judäa herrschen sollte, von Jerusalem aus, entmachtet wurde und alles in das Machtgebiet von Quirinius fiel. Quirinius war so etwas wie die rechte Hand von Augustus. Ein richtiger Feldherr. Wie er im Buche steht. 4 Legionen befehligte er in Syrien. 4 Legionen, das waren 20.000 Soldaten, stehendes Heer. Schwere Artillerie, Kavallerie, 20.000. Natürlich hatten alle Angst. Aller Angst, dieser Quirinius. Er hat Juda schon an sich genommen. Und was ist, wenn der einmarschiert? Dann zahlen wir lieber Steuern. Hätte ich auch gemacht. Jesus hat später gesagt, was seht ihr auf den Münzen? Den Kaiser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da machte sich auch auf Josef mit seinem angetrauten Weib, also seiner Frau. Das hört sich alles so schlicht an, nicht wahr? So wie das gerade mit dem Gebot vom Kaiser Augustus und der Statthalter Quirinius. Man denkt, ja, nicht? Das war damals so. Aber was das bedeutet hat, 150 Kilometer deswegen in das kleine Bethlehem vom Norden, von Nazareth in das kleine Bethlehem zu laufen, über holpriges Gestein, teilweise gebirgig. Die Frau, man weiß gar nicht, wann das Kind kommt, jeden Moment vielleicht. Und dann eine Woche, zwei, vielleicht drei Wochen, wenn sie 15, 20 Kilometer schafft am Tag, diese 150 Kilometer. Und dann, dann kommt man da an in Bethlehem. Nichts zu finden. Nichts zu finden. Die Frau kriegt das Kind irgendwie, man weiß nicht ganz genau, die Zeit, da sie gebären sollte, schreibt Lukas so, so nett und freundlich. Die Zeit, die kam. Aber überlegt mal nicht. Überlegt mal, was für eine Armut. Nichts zu haben. Sie wickelte das Kind in Windeln und legte es in eine Futterkrippe. Weil sie keinen Raum fanden in einer Herberge. Also kein Raum, kein Stall. Da steht nichts von einem Stall. Kein wirkliches Dach über dem Kopf. Und Futterkrippe. Das war so von Lukas genau so gedacht. Er wollte gegenüber diesem sich schließenden Raum der Römer, diesem praktischen Gefängnis, etwas ganz anderes dagegen stellen. Seht doch, da ist das Kind. Und das ist das Geschenk. Und das kommt in diese armselige Krippe. Hat nichts weiter als das. Nicht mal einen Raum. Aber das ist auch das Gute. Weil jetzt öffnet sich der Raum. Jetzt öffnet sich die Zeit. Sie fächert sich auf. Wir ahnen, es kommt eine neue Zeit. Sie kommt. Nicht, weil man dagegen gerüstet hat, gegen Quirinius, und weil man ihm militärtechnisch überlegen war. Nein, weil er kommt, der Friedefürst. Der, wo im jüdischen Buch, in unserem Alten Testament, die Rede ist von dem Retter, dem Heiland. Hiob, der ausgerufen hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In aller Krankheit, in aller Armut, das ausgerufen. Und dieser Erlöser, dieser Heiland, so nennen wir ihn auch, Jesus Christus. Es ist ganz arm. Und das will Lukas sagen. Es ist so arm, ärmer geht es nicht. Aber es ist so wunderbar. Und da waren Hirten auf freiem Feld. Luther mogelt noch das Wort bei den Hürden rein in seiner Übersetzung. Steht aber nicht. Es steht wirklich nur freies Feld. Die hüteten in der Nacht ihre Schafe. Das sind nun wirklich die Ärmsten der Armen. Zeitarbeiter kriegten vielleicht ein bisschen Fleisch ab. Ein paar Denare mal, wenn es hochkommt, im Monat. Taschengeld, irgendwie, sollen ja auch was haben. Wieder die Ärmsten der Armen. Die sind da auf diesem freien Feld. Wir ahnen schon, wie sich der Raum wieder öffnet. Das Feld ist weit, aber es ist dunkel in der Nacht. Und da werden sie umleuchtet. wie Engel, Herrscher. Der Himmel wird hell, die Nacht ist nicht mehr dunkel, das Dunkel ist nicht mehr dunkel. Es ist da was. Sie spüren es. Und sie spüren dieses wunderbare Wort, was ich gerade auch gesagt habe. Ehre sei Gott in der Höhe. Jetzt öffnet sich der Raum nach oben. Nicht nur das Feld, die Fläche. Jetzt kommt die dritte Dimension, die Höhe. Gott in der Höhe und auf Erden Frieden. Wörtlich, den Menschen guten Willens. Im Mittelalter haben fleißige Mönche ein kleines S aus der Bibel weggekratzt. Dann hieß es nicht mehr guten Willens, sondern guter Wille. Und Luther hat sich diese Version zu eigen gemacht und hat gesagt, naja, guter Wille ist auch sowas wie Wohlgefalle. Also sagen wir mal, und den Menschen ein Wohlgefalle. Aber steht da nicht. Es steht da ein Genitiv. Guten Willens. Und das wollte Luther, das wollte Lukas. Lukas wollte zum Ausdruck bringen, es ist gedacht, der Friede auf der Erde für die Menschen, die guten Willens sind. Denn das ist die Voraussetzung. Wir müssen zunächst mal das auch wollen, den Frieden wollen. Den häuslichen Frieden, den Frieden in einer Gemeinde. Wir wollen die Konflikte schlichten, den Frieden in der Welt. Wir wollen abrüsten. Wir wollen, wir müssen guten Willen sein. Das durchzieht das ganze Evangelium von Lukas. Die berühmteste Geschichte, die Jesus erzählt hat, steht nur im Lukas-Evangelium. Es ist das Gleichnis des verlorenen Sohns. Als er das ganze elterliche Vermögen verprasst hatte, was er mitbekommen hatte, als er richtig in Armut gefallen war, als er Schweine hüten musste, als er ganz am Ende war, da erinnert er sich der Verlorenen. Ich habe doch einen Vater, der hat Tagelöhner. Vielleicht macht er mich wenigstens noch zu einem seiner Tageslöhner. Und dann steht da wörtlich, ich will mich aufmachen. Und ich will zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt. Es war schlimm, was ich gemacht habe. Nimm mich da an zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater kommt ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm, nimmt ihn auf. Und ich könnte über alles hinweg so viele Stellen zitieren, wo deutlich wird, dass Lukas immer wieder sagt, es ist wichtig, dass ihr es wollt. Gott hilft euch. Er lässt euch nicht allein. Er kommt euch entgegengelaufen. Aber streckt die Hände aus. Ihr müsst wollen. Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden Frieden den Menschen guten Willens. Das hören die Hirten, das spüren sie. Sie spüren, wie sich der Raum jetzt öffnet. Über ihnen, vor ihnen. Und dann wollen sie auch. Lasst uns aufbrechen, sagen sie. Lasst uns losgehen. Wir wollen uns begucken, was da gesagt wird von diesem Kind in dieser Krippe. Und dann gehen sie los. Sie gehen los und dann finden sie tatsächlich Maria, Josef und das Kind in dieser Krippe. Für sie ist völlig klar, was da geschieht. Es ist der Aufbruch des Raums und die Auffächerung der Zeit. Eine neue Zeit beginnt mit diesem Kind. Eine Zeit, die die Herzen der Menschen erweckt, die sie zu Friedensstiftern macht, die die Gerechtigkeit emporholt, ob nun arm oder reich. Es gibt die Vergebung, die Versöhnung. Gott streckt uns die Hand, die Hände aus, so wie jener Vater, der seinem Sohn entgegenläuft und sagt, komm. es ist alles gut. Bleib bei mir. Ich nimm dich in meine Arme. Das spüren die Hirten. Sie spüren, diese Zeit beginnt. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor Quirinius, keine Angst zu haben vor den Soldaten, keine Angst zu haben vor dieser Übermacht Roms. Sollen sie doch, sollen sie doch. Wir haben einen an unserer Seite, der uns nie lässt, der uns seine ganze Liebe schenkt. Und das offenbart sich in diesem kleinen Kind in aller Armut als schönstes Geschenk für die ganze Geschichte der Welt. Von da an, das wissen die Hirten noch nicht, erst 500 Jahre später ist es ein kleiner Mönch, der die Zahlen zählt. Damals kannte man noch keine Null. Und dann hat man die ganze Geschichte datiert. Erstes Jahr im Jahre des Herrn, zweites Jahr, drittes Jahr. Und nun sind wir, wie war es nochmal, 2000 oder so? Oder ist es nicht so? 2023? Bald 4 oder 24? Bald 25? Überlegt mal. Tausende. Tausende. Die neue Zeit. Nach Christus datiert. Das hätten sich die Hirten damals noch nicht ausdenken können. Aber sie wussten, es beginnt. Es beginnt. Das Wunderbare. Maria, diese Frau, die das alles durchstanden hat, sie hört es an, voller Anmut. Und das Letzte in dieser schönen Geschichte ist, sie bewegt all diese Worte in ihrem Herzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt ist der Raum innen geöffnet, wie bei einer Meditation. Ganz im Inneren spürt sie die Maria, es ist gut. Sollen wir auch arm sein, ja? Sollen uns die Römer beherrschen, ja? Wenn wir auch Steuern zahlen müssen, mit diesem blöden Bild drauf, ja? Wir haben doch unser Kind. Wir haben unser Glück. Wir haben unsere Liebe. Und Gott wird uns immer begleiten. Und so wird jedes Jahr Weihnachten, meine Lieben, jedes Jahr, jetzt auch bei uns, in unserem Lager, jedes Jahr, spüren wir das Wunder, spüren wir, wie wir durch Raum und Zeit uns bewegen, ein sich öffnender Raum, eine sich auffächernde Zeit und eine Bewegung zum Frieden, zur Liebe.